Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Nachschublinie für die Hamas nennt die israelische Armee den sogenannten Philadelphia-Korridor. Wir berichten gleich über die umstrittene Pufferzone zum Sinai. Seit 12 Jahren regiert Xi Jinping China mit harter Hand. Was die Chinesen von ihrem Staats- und Parteichef halten, hat unser Peking-Korrespondent versucht zu erfahren. Der Tschad und die Flüchtlingskrise im Sudan und Rassismus in der Regenbogennation Südafrika sind ebenfalls Themen in dieser Sendung. Sie sprechen nicht direkt miteinander, aber über die Vermittler USA, Katar und Ägypten führen Israel und die Hamas gerade in Kairo Gespräche über eine Waffenruhe. Die Freilassung der letzten Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation ist ein zentrales Thema. Mindestens ebenso umstritten ist aber die künftige israelische Präsenz im Gazastreifen. Israel will unter anderem seine Soldaten nicht aus dem sogenannten Philadelphia-Korridor zurückholen, wo sie seit einigen Monaten wieder die Grenze bewachen. Die 14 Kilometer lange Pufferzone liegt zwischen dem Gazastreifen und der entmilitarisierten Sinai-Halbinsel. Nach dem israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen 2005 sollten mehrere hundert ägyptische Grenzschützer dort den Waffenschmuggel in den Gazastreifen unterbinden. Aus israelischer Sicht ist dieser Plan gescheitert und das Abkommen mit Ägypten über den Philadelphia-Korridor hinfällig. Anna Osius über eine Pufferzone mit politischer Sprengkraft.
Stacheldraht, hohe Mauern, der Wind fegt über ödes Land. Bilder von vor dem Gazakrieg zeigen den sogenannten Philadelphia-Korridor, den Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza, ursprünglich gebaut als Patrouillenstraße für das israelische Militär. Rund 14 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle gerade mal 100 Meter breit. Der Name ist übrigens ein von Israel gewähltes Codewort ohne jede weitere Bedeutung. In Ägypten und bei den Palästinensern wird er Salaheddin-Korridor genannt. Geschaffen wurde der Korridor während der israelischen Besatzung des Gazastreifens zwischen 1967 und 2005, vor allem um Schmuggel zu verhindern. Es gibt nur einen Durchgang, den Grenzübergang Rafah, der Ägypten mit dem Gazastreifen verbindet. Israel und Ägypten haben 1979 Frieden geschlossen, erklärt Mustafa Kamel al-Sayed von der Kairo-Universität. Im Friedensvertrag wurde vereinbart, dass die Grenzregion eine entmilitarisierte Zone wird. Als sich Israel 2005 aus Gaza zurückzog, übernahm Ägypten die Kontrolle des Grenzstreifens zu Gaza. Als die Hamas 2007 die Macht im Gazastreifen übernahm, rutschte das Gebiet mehr und mehr in eine Schattenwelt ab. Tunnel durchzogen das Areal. Die ursprünglich festungsgleiche Sicherheitszone wurde buchstäblich untergraben. Waffen, Fahrzeuge, Lebensmittel, Bargeld, unzählige Schmuggelladungen sollen durch die Tunnel von Ägypten Richtung Gazastreifen gegangen sein. Nach Amtsantritt des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi vor gut 10 Jahren ließ dieser viele Tunnel zerstören, auch weil er angesichts seines harten Vorgehens gegen die ägyptische Muslimbruderschaft die Bedrohung aus der Gegenrichtung fürchtete. Islamistische Extremisten, die aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel kamen und sich dann durch die Tunnel wieder zurückzogen. Es hat mehrere Angriffe von Terroristen auf dem Sinai gegeben, sodass Ägypten versucht hat, den Zugang von Gaza Richtung Ägypten zu unterbinden. Medienwirksam zerstörten die Ägypter bis Juli 2014 angeblich mehr als 1600 Tunnel. Doch das Schmuggelgeschäft wurde nicht gestoppt. Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Die Bedingung damals war allerdings, dass Ägypten eben effektiv den Schmuggel in den Gazastreifen verhindert bzw. bekämpft. Und jetzt steht der Vorwurf im Raum, dass Ägypten eben hier versagt hat.
Der Vorwurf der Israelis, das Versagen der ägyptischen Grenzschützer könnte Mitschuld sein am Erstarken der Hamas und damit letztlich am Terrorangriff vom 7. Oktober.
Es wird angenommen, dass über den Philadelphia-Korridor erheblich Baumaterial und Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt wurden, was die militärische Schlagkraft der Hamas teilweise erklären dürfte. Zwei Vorwürfe stehen dabei im Raum. Erstens, dass die Hamas über Tunnel nach Ägypten den Schmuggel fortsetzen und vielleicht sogar ausbauen konnte in den letzten Jahren. Und zweitens, dass auch über den oberirdischen Grenzverkehr militärische Güter in den Gazastreifen gelangen konnten. Und es besteht hier der Verdacht, dass ägyptische Sicherheitskräfte möglicherweise Schmugglernetzwerke deckten und vom Handel vielleicht sogar selbst profitiert haben.
Aus diesem Grund feierte die israelische Armee vor einigen Monaten die vollständige Einnahme des Philadelphia-Korridors als militärischen Erfolg. Ministerpräsident Netanyahu will eine Kontrolle über die Südgrenze auch in Zukunft behalten. Die Hamas fordert von uns, den Philadelphia-Korridor und den Rafah-Übergang zu räumen. Das sind ihre Sauerstoffschläuche, die es ihr ermöglichen, sich zu bewaffnen und neu zu erstarken. Wir werden uns nicht von dort zurückziehen. Ägypten reagiert empört. Die ägyptisch-israelischen Beziehungen werden derzeit auf eine harte Probe gestellt.
Eine Besatzung des Philadelphia-Korridors wird auf ägyptischer Seite als Eingriff in die eigene Souveränität gesehen. Einige ägyptische Kommentatoren und Politiker sehen hierin sogar einen Bruch des Friedensvertrags zwischen Israel und Ägypten.
Die Zukunft des Korridors ist Thema in den bekanntesten Talkshows des Landes. Jede Präsenz von Kräften innerhalb des Korridors bedeutet einen Verstoß gegen das Friedensabkommen, sagt Imad Gad vom ägyptischen Al-Ahram Center bei NBC vor einigen Wochen. Und auch der ehemalige stellvertretende Außenminister Ägyptens, Hussein Hariri, sieht das Vorgehen Israels äußerst kritisch. Ägypten hat immer schon eine dauerhafte militärische Präsenz Israels im Philadelphia-Korridor abgelehnt. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern sind massiv. Die Passage ist zum Hauptstreitpunkt der aktuellen Gaza-Gespräche geworden. Israel will eine Präsenz auch nach Ende der Kämpfe in Gaza behalten. Die Hamas lehnt das ab. Ägypten, eigentlich Vermittler im Konflikt, ist an dieser Stelle klar parteiisch. Verschiedene Kompromissvorschläge sind auf dem Tisch. Auch die Überlegung, dass eine andere Partei die Grenzsicherung übernehmen könnte, steht im Raum. In Berichten heißt es, eine multinationale Truppe könnte das sein oder die USA selbst, eine EU-Mission oder ein anderes arabisches Land. Ja, die Kontrolle durch eine dritte Kraft, das könnte eine Lösung sein. Die EU war ja bereits von 2005 bis 2007 mit einer Mission an der Grenze vertreten. Auch eine digitale Überwachung durch Israel könnte eine Lösung sein. Aber das alles setzt voraus, dass es einen politischen Willen für eine Lösung gibt. Der politische Wille zur Einigung, das ist die Kernvoraussetzung für eine Lösung in Gaza und für den Philadelphia-Korridor. Ein neuer, noch geheimer Vorschlag zur Philadelphia-Passage soll nach den jüngsten Gesprächen in Kairo von den Ägyptern jetzt der Hamas vorgelegt werden. Vielleicht gibt es sie ja doch noch, die Lösung für 14 Kilometer staubiges Nichts, die eine ganze Region in Atem halten.
Israel, Ägypten und die Hamas streiten über die Zukunft des sogenannten Philadelphia-Korridors zwischen dem Gazastreifen und dem Sinai. Anna Osius war das mit den Hintergründen. Seit 12 Jahren ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping an der Macht. Wohl kein chinesischer Parteiführer seit Langzeitdiktator Mao Zedong wurde so mächtig wie der mittlerweile 71-Jährige. Auch Xi Jinping setzt auf Personenkult. Im Umgang mit den Bürgern hat sein Regime die Zügel angezogen, bürgerliche Freiheiten weiter eingeschränkt. Wie die 1,4 Milliarden Chinesen diese Politik finden, ist für Beobachter schwierig einzuschätzen. Denn Regierungskritik in der Öffentlichkeit gibt es in China praktisch nicht. Und trotzdem hat unser Peking-Korrespondent Marco Heuer bei einer Straßenumfrage spannende Einblicke in die chinesische Seele erhalten.
Unterwegs in Sanlitun, einem der Ausgehviertel von Peking. Hier trendige Bars und Restaurants, dort die Straße mit zahlreichen Botschaften. Auch unser ARD-Studio liegt hier. An diesem Nachmittag sind vor allem viele junge Menschen unterwegs. Das Mikro erzeugt Aufmerksamkeit. Eine Frage an den Staats- und Parteichef, ungewöhnlich, aber manche machen mit, so wie diese Restaurantbetreiberin.
Ich würde ihn einfach fragen, was er gerne isst und trinkt. Dann können wir probieren, ob unser Restaurant diese Sachen anbieten könnte.
Dieser Mann möchte wissen, wie Xi Jinping die Gesundheit der Chinesen fördern könnte, ob es ein Geheimnis für ein langes Leben gibt. Doch manche haben auch kritische Fragen.
Warum ist es einfacher geworden zu heiraten, aber komplizierter sich scheiden zu lassen? Ich kann das nicht verstehen.
Der Grund, die Geburtenrate sinkt, die Zahl der Scheidungen nimmt zu. Der Staat versucht verzweifelt, Maßnahmen durchzusetzen. Diese gehört dazu. Umfragen von Medien ist man auf der Straße in China nicht gewohnt. Zwar muss niemand seinen Namen angeben, dennoch ist die Sorge vor Konsequenzen groß. Ein junger Mann bittet mich, ihm mein Handy zu geben. Dann schreibt er auf Englisch, niemand wird es hier wagen, seine persönliche Meinung zu sagen. Und so zielen die meisten, wenn überhaupt, auf etwas ab, was im Land als unverfänglich gilt. So will dieser Mann Xi Jinping fragen, wann Taiwan in die Volksrepublik eingegliedert wird. Die Übernahme der demokratisch regierten Insel hat der Staatschef schon lange als Ziel ausgerufen. Oder dieser Mann, der wissen möchte, wie China schneller zu alter Größe zurückfinden kann. Auch dies eines der Leitmotive von Xi Jinping. Einige junge Frauen trauen sich dann doch vorsichtig zu fragen, was sie beschäftigt.
Ich studiere Tanz. Dieser entwickelt sich nicht so, wie er sollte. Deshalb würde ich ihn fragen, wann Kunst keine rote kommunistische Färbung mehr haben muss.
Dann schaut sich die junge Frau nochmal um, so als wolle sie sicherstellen, ob uns nicht doch jemand gehört oder gesehen hätte.
Xi Jinping ist die unbestrittene Nummer 1 in China. Was die Bevölkerung vom Staats- und Parteichef hält, lässt sich allenfalls erahnen. Marco Heuer war das mit einer Straßenumfrage aus Peking. Die Hoffnungen auf ein Ende des Krieges sind auch im Sudan erneut enttäuscht worden. Nach 10 Tagen Verhandlungen endeten Gespräche in der Schweiz ohne Einigung auf eine Waffenruhe. Seit mehr als einem Jahr kämpfen Paramilitärs und die reguläre sudanesische Armee um die Macht im Land. Millionen Sudanesen sind vor den Kämpfen geflohen. Um die notleidende Bevölkerung zu versorgen, sollen nun aber 2 Routen für humanitäre Hilfe geöffnet werden. In dieser Woche schon war zum ersten Mal seit einem halben Jahr ein Hilfskonvoi vom Tschad aus ins Nachbarland Sudan gelangt. Der Tschad spielt in dieser Krise eine Schlüsselrolle, hat mehr als 600.000 Kriegsflüchtlinge aus dem Sudan aufgenommen. Für einen der ärmsten Staaten der Welt ein großer Kraftakt, der das Land unter Druck setzt. Dunja Sadaki mit den Hintergründen.
Ein Geflüchtetencamp in Adre, im Osten des Tschads, an der Grenze zum Sudan. Hunderte blaue Zeltbehausungen. In einer Notaufnahmestation der Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen sitzt auf einem Krankenbett mit weißem Moskitonetz Amira Khamis. Ihre Füße sind medizinisch verbunden, wahrscheinlich verletzt durch ihre 4-tägige Flucht aus dem Sudan. Geflüchtet sei sie mit ihrem 8-jährigen Sohn. 7 weitere ihrer Kinder habe sie nach einem Angriff auf ihr Dorf zurücklassen müssen, erzählt sie der französischen Nachrichtenagentur AFP.
Die Paramilitärs der Rapid Support Forces haben viele Männer getötet. Sie haben Mädchen vergewaltigt, sie haben Frauen vergewaltigt. Sie haben Männer und Jungen mit schwarzer Haut getötet.
Die Rapid Support Forces, RSF, das sind Paramilitärs, die im Sudan seit April 2023 gegen die reguläre Armee kämpfen. Vor denen hat auch der 19-jährige Mohammed Nureddin Angst. Sein verletzter Arm liegt in einer Schlinge, die um seinen Hals gebunden ist.
Wenn du ein Junge bist, töten sie dich direkt. Wir haben versucht, mit meiner Familie aus dem Haus zu fliehen, aber wir hatten keinen Ausweg. Anschließend suchten wir Zuflucht in einer Schule, wo wir etwa 3 Tage verbrachten. Danach eröffnete die Rapid Support Forces oder eine andere Streitmacht das Feuer auf uns. 4 Mitglieder meiner Familie kamen ums Leben, darunter meine Mutter, 2 meiner Tanten, mein Großvater. Alle sind tot. Mehrere wurden verletzt, darunter ich und 2 meiner kleinen Brüder, die noch dort sind.
Der Krieg im Sudan hat Millionen Menschen zu Geflüchteten gemacht. Viele haben sich über die Landesgrenzen gerettet, darunter in der Nachbarstadt Tschad. Ihre Erzählungen ähneln sich, sagt der Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi.
Menschen, die aus dem Sudan im Tschad ankommen, erzählen uns schreckliche Geschichten über Menschenrechtsverletzungen. Vergewaltigung, Zwangsrekrutierung von Kindern, Mord, Verstümmelung, Erpressung, Besetzung von Häusern. Eine Vielzahl von Verstößen gegen die Menschenrechte. Diese Krise birgt nicht nur die Gefahr der Flüchtlingskrise, die für Geflüchtete selbst und die Aufnahmeländer ohnehin schon ernst genug ist, sondern auch, dass Konflikte in die Nachbarländer exportiert werden.
Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat das Land bis Mitte Juni dieses Jahres mehr als 600.000 neue Geflüchtete aufgenommen. Der Großteil von ihnen Frauen und Kinder. Seit dem Ausbruch des Krieges im Sudan ist der Tschad das größte Aufnahmeland sudanesischer Geflüchteter. Aber nicht nur. Tschad ist laut der UN für mehr als 1,35 Millionen Geflüchtete aus der Region zum Zufluchtsort geworden. Obwohl das Land ressourcenreich ist, an Öl, Gas, Uran oder Gold, zählt es zu einem der ärmsten, aber auch korruptesten Staaten weltweit. Die Versorgung von noch mehr Menschen stelle das Land und internationale Hilfe vor riesige Herausforderungen, warnte schon im März dieses Jahres Christos Christou, internationaler Präsident von Ärzte ohne Grenzen.
Jeder der Geflüchteten bittet um dasselbe: Wasser, Nahrung und Würde. Ich selbst habe gesehen, dass Ärzte ohne Grenzen sein Bestes tut, um Wasser bereitzustellen, auch wenn dies außerhalb unseres Fachwissens liegt. Ich war wirklich überrascht und traurig, als ich sah, dass wir an vielen dieser Orte sogar der einzige Akteur sind und 70% oder 80% des verfügbaren Wassers liefern. Wir brauchen viel mehr Akteure. UN-Organisationen und viele andere Organisationen müssen vor Ort präsenter sein. Wir verstehen, dass viele von ihnen mit ernsthaften Finanzierungsproblemen konfrontiert sind. Sie haben nicht genug Geld, um all diese Aktivitäten durchzuführen. Aber ich bin mir dennoch sicher, dass noch viel mehr getan werden könnte.
Tschad hat selbst mit internen Krisen wie ethnischen Konflikten, Rebellen und Extremisten und den negativen Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Der Krieg im Sudan und die humanitäre Krise gefährden die Sicherheitslage nicht nur im Tschad selbst, bewertet Sicherheitsanalystin Enrica Pico von der Denkfabrik International Crisis Group.
Der Tschad ist eine der wenigen verbliebenen Hochburgen der Stabilität in der Sahelzone, durchlebt jedoch einen schwierigen militärischen Übergangsprozess. Die Krise im Sudan kann die Lage noch fragiler machen.
Tschad ist der erste Sahelstaat, der nach einem Militärputsch 2021 in diesem Jahr Wahlen organisiert hat. Dabei konnte sich der 40-jährige Staatschef Mohamed Deby durchsetzen. Der Sohn des langjährigen und verstorbenen Militärdiktators Idriss Deby. Die Wahlen gelten nicht als glaubwürdig. Der Tschad bleibt für europäische Staaten und die USA trotz scharfer Kritik an Menschenrechtsverletzungen und Repressionen einer der letzten westlichen Verbündeten im Sahel, im Kampf gegen islamistischen Terror und gegen irreguläre Migration. Durch seine geografische Lage ist der Binnenstaat von Krisenherden umzingelt. Im Norden grenzt er an Libyen, im Osten an den Sudan, im Süden an die Zentralafrikanische Republik und im Westen an Kamerun, Nigeria und Niger. Tschad ist ein Transitland. Die schwierige Lage für Geflüchtete im Land hat bereits dazu geführt, dass viele noch weiter weg wollen. Auch Richtung Norden, zum Beispiel an die libysche Küste. Und wenn sie es schaffen, auch über das Mittelmeer, nach Europa.
Reich an Rohstoffen, aber mit einer Bevölkerung, die in Armut lebt. Die Lage der Menschen im Tschad und die Versorgung hunderttausender Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Sudan setzen das Land unter Druck. Der Beitrag war das von Dunja Sadaki. Im Dezember 2013 starb Südafrikas Freiheitsheld Nelson Mandela, der frühere Widerstandskämpfer und weltweit verehrte Staatspräsident. Zu Mandelas Überzeugungen, die sein Leben überdauert haben, zählt das Konzept der Regenbogennation. Der Regenbogen als Symbol für die Vielfalt eines Landes, das aus verschiedenen Farben besteht, die zusammen ein schönes Ganzes bilden. Mit diesem Bild wollte Mandela die Wunden der Apartheid-Vergangenheit heilen und die Grundlage für eine gemeinsame Zukunft legen. 10 Jahre nach Mandelas Tod zeigt sich, wie mühsam der Weg in diese Richtung immer noch ist. Die Nachwirkungen der Apartheid sind weiter zu spüren. Für die Schwarzen, aber auch für die Weißen. Ist Mandelas Regenbogenvision gar gescheitert? Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach mit einem Blick in ganz unterschiedliche Richtungen.
Der da ist 100.000 Rand wert. Ich biete 50.000. Wer bietet mehr? Zum ersten, zweiten und dritten verkauft. Es sind verstörende Szenen. Schwarze Kinder, eingesperrt in einem Käfig, werden meistbietend versteigert. Draußen johlen hellhäutige Schüler, bejubeln jeden Zuschlag. Ende Juli werden in den sozialen Medien diese Aufnahmen einer gespielten Sklavenauktion an der Pineland High School in Kapstadt verbreitet. Die Empörung ist groß, auch weil sich Mütter wie Merle Potrita melden und berichten, was ihr 14-jähriger Sohn an der Schule fast täglich erlebt.
Man hat ihn beleidigt, ihn Loadshedding genannt, ihm nachgerufen, dass er Hühnerfüße essen soll, nur weil er schwarz ist.
Kein Einzelfall. In Südafrika sorgen Rassismusskandale immer wieder für Aufregung. An Schulen, im Sport oder in der Politik. Zuletzt hatte eine Teilnehmerin bei einem landesweiten Schönheitswettbewerb wegen fremdenfeindlicher Vorwürfe das Handtuch geworfen. Ihre Eltern stammen nicht, wie behauptet, aus Südafrika, sondern aus Mosambik und Nigeria. So geht das nicht, befand ein wütender Mob. Dabei hatte Freiheitslegende Nelson Mandela nach dem Ende der Apartheid mit eindringlichen Worten das friedliche Zusammenleben aller Menschen im neuen, demokratischen Südafrika beschworen.
Never, never and never again.
Nie. Nie und niemals wieder soll dieses schöne Land die Unterdrückung der einen durch die anderen erleben und die Demütigung erleiden, das Stinktier der Welt zu sein.
Der Traum von der Regenbogennation hat sich aber nur zum Teil erfüllt.
There certainly are racists in South Africa of all races. Although they're a small minority, very serious damage can be done.
Ganz sicher gibt es in Südafrika Rassisten aller Hautfarben. Es ist zwar eine kleine Minderheit, aber die kann großen Schaden anrichten, sagt Gabriel Krauss von der liberalen Denkfabrik IRR, dem Institute for Race Relations, was übersetzt so viel wie Institut für die Beziehungen der Volksgruppen bedeutet. Mal richtet sich der Hass gegen Schwarze, mal gegen Weiße. Populisten von rechts und links schüren Ressentiments, wenn sie sich davon politische Vorteile versprechen. Zum Beispiel Julius Malema, der Chef der linksradikalen Economic Freedom Fighters EFF.
Shoot to kill! Come on, sir. Kill the poor! The farmer!
Kill the Boer, tötet den Buren, tötet den Farmer. Ein Song des militanten schwarzen Widerstandes aus der Zeit der Apartheid. EFF-Vize Floyd Shivambo sieht die zweitstärkste politische Kraft des Landes, die wirtschaftsliberale demokratische Allianz DA, ganz in der Tradition der weißen Unterdrücker und hält deshalb eine Beteiligung seiner Partei an der Regierung der nationalen Einheit für ausgeschlossen, solange die DA dabei ist.
We are part of the progressive.
Wir möchten über die Bildung einer echten Fortschrittsregierung reden, anstatt mit Parteien zu verhandeln, die ihre Wurzeln im Kolonialismus und der Apartheid haben und die nur die Privilegien der Weißen verteidigen wollen. Auch die neu gegründete MK-Partei des wegen seiner vielen Korruptionsskandale umstrittenen Ex-Präsidenten Jacob Zuma macht ganz offen die Weißen im Land für die ungleiche Verteilung von Chancen und Wohlstand verantwortlich. Ein Ablenkungsmanöver, glaubt Gabriel Krauss vom Think Tank IRR.
It tends to be the most corrupt politicians.
Es sind in der Regel die korruptesten Politiker, die ständig Rassismusvorwürfe erheben. Wir haben in unseren Studien den Menschen die Frage gestellt, glauben Sie, dass Politiker falsche Rassismusvorwürfe benutzen, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken? Und etwa 2/3 der schwarzen Befragten sagten, ja, so ist es.
Fakt ist aber auch, die soziale Ungleichheit ist in Südafrika so groß wie nirgendwo sonst. Auch die Arbeitslosenquote von deutlich mehr als 30% gehört zu den höchsten weltweit. Ein Nährboden, auf dem rassistische Vorurteile gedeihen. Menschen wie Sisiswana war in der Zeit der Rassentrennung wie Nelson Mandela auf der Gefängnisinsel Robben Island eingesperrt und führt heute Touristen durch die ehemalige Haftanstalt.
Racism is still there in South Africa.
Rassismus ist immer noch da in Südafrika. Der Glaube, dass eine Gruppe den anderen überlegen ist, das wird man nicht los, indem man hofft, dass sich die Menschen schon ändern werden. Wir müssen die sozialen, die wirtschaftlichen Verhältnisse verändern, damit die Leute anfangen können, sich gegenseitig als gleichwertig zu betrachten.
Each other as being on the same level.
Für mehr Chancengleichheit in Südafrika sollen die sogenannten BEE-Gesetze sorgen. Regeln zum Black Economic Empowerment, eingeführt in der Regierungszeit der Mandela-Partei ANC. Um die strukturelle Benachteiligung der nicht weißen Bevölkerungsmehrheit zu überwinden, müssen Unternehmen für mehr Chancengleichheit sorgen und strenge Vorgaben erfüllen, um öffentliche Aufträge zu bekommen. Kritiker nennen das umgekehrten Rassismus. Saki Chamchaka, Chef der Agentur für Wachstum und Entwicklung in der wirtschaftsstarken Provinz Gauteng, zu der auch die Millionenmetropole Johannesburg gehört, weist das entschieden zurück.
Überall da, wo es Ungerechtigkeit gab, muss das korrigiert werden. Es mag unangenehm sein für Leute, die früher zu den Profiteuren gehört haben oder die meinen, sie hätten damals nicht profitiert. Es wird nie Regeln geben, die allen gefallen. Aber es ist insgesamt zum Wohle aller Menschen in Südafrika, der Schwarzen und der Weißen.
Gabriel Krauss vom liberalen Think Tank IRR dagegen hält die Regeln für überholt, zu bürokratisch und eine Wachstumsbremse. Mit einer Lockerung der Vorgaben könnten mehr neue Jobs geschaffen und damit auch die gesellschaftlichen Spannungen abgebaut werden. Ohnehin sieht der politische Analyst trotz der jüngsten Rassismusskandale in Südafrika Anlass zur Hoffnung.
Das wichtige Gesamtbild ist für mich das eines Landes, das immer noch Narben hat, aber diese Narben heilt und in dem die meisten Menschen miteinander auskommen.
Einen Beitrag dazu leisten will die Regierung der Nationalen Einheit, in der sich unter Führung des Afrikanischen Nationalkongresses Parteien von links bis rechts versammelt haben. Das gemeinsame Ziel, die enormen Potenziale des Landes zu heben, die massive Ungleichheit abzubauen und Nelson Mandelas Vision von Südafrika als Regenbogennation weiter am Leben zu halten.
Das Bild von der Regenbogennation Südafrika hat Freiheitsheld Nelson Mandela geprägt. In der Realität trägt Südafrika aber auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid schwer an den Folgen dieser Epoche. Der Beitrag war das von Stefan Überbach. Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Kommen Sie gut durchs Wochenende.